Klein Schmidt und Hinch sind endlich da. Für euch aufs Ohr, ich hab Thea so laut erkannt. Indie Podcast, Indie Song, in die Ohren, die er uns kommt. Jetzt mal ruhig, es fängt Theater an. Es fängt Theater an. Es fängt Theater an.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe, der vierten in diesem Fall von Kleinschmidt und
Hinch,
ein Theaterkahn-Podcast. Unter der Schirmherrschaft des Theaterkahn dürfen wir beide uns heute wieder begegnen. Leider wieder nicht in der Basisstadt Dresden, sondern jeder vor seinem Rechner zu Hause. Valentin in Berlin, ich in Hamburg. Und wir haben es wieder an die Mikrofone geschafft und vor die Bildschirme. Ich sag mal so, das hat sich ja schon gut eingebürgert, dass wir uns an unsere eigenen Vorgaben nicht halten. Ich sag mal so, das machen wir mit Absicht, auch um unseren Anspruch an uns selbst so ein bisschen nach unten zu montieren. Also der Anspruch ist generell natürlich sehr, sehr hoch immer an uns selbst. Und wir nutzen das einfach, um so ein bisschen die Mitte zu finden. Insofern sind wir wieder etwas später dran, aber wir sind da und voller Vorfreude.
Es geht ja auch darum, spontan zu sein, die Leute zu überraschen. Kommt heute eine Folge, kommt keine und dann zack, ist sie da, wenn man am wenigsten damit rechnet. Und dann wird man mit Content belohnt.
Richtig. Wir sind jetzt hier bei Folge 4, haben sozusagen Bergfest für die erste Staffel. Und was danach so alles passiert, wir werden es sehen. Wir werden es mit Spannung erwarten. Es kommt ganz darauf an, wie tief Holger in die Tasche greift. Nein, natürlich nicht. Sondern wir gucken mal, was noch so geht in den nächsten 3 Folgen, die hoffentlich bis zum August erscheinen werden. August ist nicht zu weit gegriffen, hoffe ich.
Also man muss ja jetzt nicht in die Glaskugel blicken. Man muss ja auch nicht den Teufel an die Wand malen. Und das gesagt, würde ich vielleicht zu einem Thema überleiten, was sich viele von euch gewünscht haben. Janik, guck gerade auf dein Handy. Ist alles gut?
Ja, ich guck.
Hast du eine wichtige Nachricht bekommen?
Nee, keine wichtige Nachricht. Lediglich meine Notiz-App.
Ah ja, verstehe. Nein, tatsächlich gibt es Wünsche, Bemerkungen zu unseren Folgen, was natürlich großartig ist, weil das bedeutet, dass Leute das hören. Das macht dann natürlich noch viel mehr Freude, als wenn man das einfach nur für sich selbst macht. Und ein Thema, was uns selbst am Herzen liegt und was auch vorgeschlagen wurde, war das Thema Theater-Aberglauben und Tradition. Und jetzt, wo der Janik gerade so vom Teufel an der Wand und vom Bergfest gesprochen hat, dachte ich, das ist jetzt vielleicht ein verdammt guter Moment, um sich diesem gigantomanischen Thema vielleicht so ein kleines bisschen anzunähern. Da gibt es ja wirklich sehr, sehr viel. Stichwort Teufel.
Als hätten wir es gescriptet. Ja, und plötzlich wird die Stimmung auch ganz mystisch aufgeladen. Ich merke das schon richtig hier durch den. Ich habe hier tatsächlich, das hole ich gleich. Das hole ich gleich, Valentin. Ich muss mich ja hier auch vor bösen Geistern ein bisschen schützen. Dazu halte ich dir gleich was in die Kamera. Darüber können wir gleich noch sprechen. Was ich sagen wollte, Teufel an der Wand, war eine gute Überleitung. Ich dachte erst, du erzählst jetzt erstmal die Anekdote von Luther und dem Tintenfass.
Oh, nein.
Als alter Lutheraner, aber.
Oder ich nehme Bezug auf die traurige Funzel in ihrer kleinen Fassung bei dir im Hintergrund. weil das sehen natürlich die anderen. Das hört ihr lieben Hörerinnen und Hörer jetzt natürlich nicht. Sondern ich sehe es, weil ich mit Janik Video chatte und er hat tatsächlich so eine kleine Glühbirne in einer Fassung an der Wand hängen. Jetzt dreht er sich um und sieht sie. Sonst ist da nichts zu sehen. Und diese Lampe ist irgendwie sinnbildlich für vieles. Vielleicht für, weiß ich nicht, dafür, dass man sich als Künstler keinen Strom leisten kann.
Ja, alter Designer.
Oder kein Lampenschirm.
Designerlampen sind was für Snobs und Lampenschirme sowieso. Das ist die pragmatische Lösung, die ich auch dank meines Vaters erstmal seit meinem Einzug hier auch so gelassen habe.
Finde ich gut, verstehe ich. Haben wir auch noch die ein oder andere Lampe in unserem Haus, die so traurig raushängt, wie so ein...
Eine Glühbirne in der Fassung, weißt du, das erdet auch.
Hat sowas von so einem traurigen, unerigierten Penis, der da so aus der Wand raushängt.
Was? Echt, findest du, ja?
Ja, so ein kleines bisschen, aber vielleicht ist auch einfach nur die Perspektive.
Die strahlt ja auch viel mehr aus, nämlich Ideen. Mir geht quasi in diesem Bildschirm immer ein Licht auf. Weißt du, die schwebt ja hier quasi rechts von mir im Bild. Und immer wenn die angeht, also heute sind wir etwas früher am Tag miteinander verbunden, das heißt, mein Ideenreichtum ist noch nicht so ausgeprägt. Zu späterer Stunde leuchtet diese Lampe immer rechts von meinem Kopf.
Ah, die ist quasi mittels eines Mikrochips, der in dein Gehirn implantiert ist.
Richtig.
Verbunden,
genau.
Und zeigt an, wann immer du einen großartigen Einfall hast. Und ich sehe, gerade jetzt im Hintergrund fängt sie leicht an zu flackern. Janik, vielleicht willst du uns ja was sagen.
Ja. Also, wir haben uns was überlegt, nämlich, dass wir an dieser Stelle vielleicht einfach über drei Theater-Aberglauben oder Riten, die damit im Zusammenhang stehen, sprechen. Und ich muss dir ehrlich sagen, Valentin, du hast gerade eben gesagt, da gibt's ja vieles, da gibt's ja einiges. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich musste auch ein bisschen nachgucken, weil ich dachte, irgendwie fällt mir jetzt gerade nichts mehr ein.
Also ich glaube, da gehört ja eine ganze Menge mit dazu. Ne? Es gibt natürlich Aberglauben und Riten, die ihren Ursprung irgendwo haben und ihre Geschichten. Ich glaube, es gibt auch viele Sachen, die einfach rein berufspraktisch so und so entstanden und so gewachsen sind, wie zum Beispiel das Bergfest, was vorhin auch schon angesprochen war. Krass, das ist so ein bisschen wie bei Final Destination hier. Es wurde in unserem Intro wurden schon so bestimmte Themen aufgemacht, die im weiteren Verlauf der Folge passieren werden und hoffentlich nicht zum Tode führen.
Das hoffe ich inständig.
Aber das Bergfest ist zum Beispiel auch, finde ich, eine Sache, die gewachsen ist, aber die jetzt, glaube ich, nicht auf irgendeiner Geschichte oder so beruht, sondern einfach am Ende des Tages einfach nur ein Grund ist zu feiern, schätze ich, weil das machen ja KünstlerInnen sehr gerne. Bergfest, für alle, die es nicht wissen, feiert man halt in der Mitte der Probenzeit. Das ist normalerweise bei einer sechswöchigen Probenzeit nach 3 Wochen. Und da gibt es halt so ein kleines Get-Together.
Ja, das Bergfest an sich, ich habe das auch schon in anderen Kontexten gehört, wenn der Tag zur Hälfte rum ist oder irgendwie so eine Sachen, habe ich das auch schon gehört in dem Zusammenhang. Also die Menschen haben immer einen Grund zu feiern.
Also weißt du, mittags um 2 kann man sich schon mal so Bierchen reinstellen, weil man hat ja den halben Tag geschafft. Ja,
genau. Oder eben das Mittwoch-Bergfest ist, ne? Also als Mitte der Arbeitswoche. Ja, wie auch immer, wir haben uns vorgenommen, darüber heute zu sprechen. Und bevor wir beginnen, würde ich hier noch ganz kurz eine mystische Kerze entzünden.
Ich bitte darum.
Und dir was zeigen, was ganz wichtig wird gleich. Einen Moment.
Janik hat einen Löffel in der Hand. Will er sie? Ah nee, ist kein Löffel, ist ein Feuerzeug. Ich dachte, er will sich schon sein kleines bisschen Heroin kochen hier.
Ja, ich hatte einen Löffel und eine Kerze.
Er hatte, da ist er. Er hat wirklich eine Kerze in der Hand und einen Löffel.
Ich hab hier was. Hier?
Was steht da? Weihrauch, 20 Gramm, rheinisch.
Wir wollen ja ein bisschen Dresden auch. Also ich habe hier auch noch eine Jerusalem-Mischung. Und dann habe ich hier noch...
Weihrauch.
Ja, und dann habe ich hier noch Weihrauch grün. Grüner Oman. Der sieht sehr hübsch aus. Guck mal. Oh, ich habe mir hier schon die Haare vom Handrücken verbrannt.
Oha, das sieht aus wie so ein Stück... Kristallzucker.
Ja, Candice meinst du, ne?
Candice, nicht Kristall. Das andere.
Ja, es hat auch was davon, das stimmt natürlich. Ich wollte damit quasi auch ein Stück Dresden hier in unseren Podcast bringen, wenn wir schon nicht da sind, weil, einen Moment, Achtung. Also ich habe diesen Weihrauch gekauft auf dem Mittelalter-Weihnachtsmarkt in Dresden diesen Winter. Und um ein bisschen Dresden schützend um uns zu haben, dachte ich, ey, so ein bisschen Weihrauch zur Aberglauben-Folge. Als Schutz quasi vor bösen Geistern. Und das meine ich jetzt vollkommen ernst. Ich liebe Weihrauch nämlich. Freue mich, den jetzt hier feierlich. Das Problem ist, ich habe keine Kohle, keine Räucherkohle. Ich dachte, das funktioniert vielleicht mit dem Löffel. Falls nicht, dann eben nicht.
Du kannst ja einfach immer mal ein bisschen dran riechen. Das finde ich sehr schön, weil Janik ist auf jeden Fall so ein Typ, der gerne mit allen Sinnen wahrnimmt.
Ja, und guck mal, er fängt an zu kochen. Du siehst es leider jetzt nicht.
Ah, ich sehe den Rauch aufsteigen.
Ja?
Ja.
Ja.
Ich rieche es leider nicht, Yannick, auch wenn du es in die Kamera hältst.
Also, auch wenn ich es an die Kamera halte.
Aber was hat das mit Theater zu tun?
Nichts zwangsläufig direkt was mit Theater, aber es hat natürlich was damit zu tun, dass es mich jetzt schützt, wenn wir hier gleich ein paar Wörter in den Mund nehmen, die man besser nicht in den Mund nehmen sollte im Theater. Ja, hier wirst du wahrscheinlich den einen oder anderen Schnitt reinbasteln müssen, solange wie ich jetzt hier rumgefummelt habe mit dem Weihrauch.
Nee, Freunde, das bleibt hier alles stehen. Blamiert euch mal schön. Grüße aus dem Cutting Room.
Grüße gehen raus.
So, also jetzt, wo wir die Stimmung wirklich sehr lange mystisch aufgeladen haben, Valentin, was ist denn dein erster Theater-Aberglaube, mit dem du in Kontakt gekommen bist, der vielleicht auf deiner Liste steht?
Der erste Aberglaube, mit dem ich in meiner professionellen Theaterkarriere in Berührung gekommen bin, und das ist nämlich, dass ich da mehrmals auf den Deckel gekriegt habe, weil ich im Theater gepfiffen habe. Ja, das mache ich heute nicht mehr. Man darf nämlich nicht im Theater pfeifen. Und das ist manchmal gar nicht so leicht, weil man ja so im Alltag schon immer mal so ein kleines Liedchen dahin pfeift oder unter der Dusche oder so. Und das passiert auch ganz oft sehr unbewusst. Mittlerweile nicht mehr, zumindest nicht im Theater, weil es gibt definitiv dann Kollegen und Kolleginnen, die dich darauf mal mehr, mal weniger freundlich hinweisen werden. Und das hat zwei Gründe. Mhm. Einen wusste ich schon. Hast du eine Idee, Yannick?
Ich errate mal den du vermutlich wusstest, woher es kommen könnte. Und zwar geht es dabei um Glühbirnen.
Gott, wie verrückt.
Deswegen habe ich sie hier aufgehängt. Ich glaube, es hat was damit zu tun, dass früher Licht oft über Gas beleuchtet wurde, sagen wir es mal so einfach zusammengefasst. In Baden-Baden zum Beispiel vorm Kurhaus gibt es noch ein paar letzte gasbetriebene Laternen, die abends gezündet werden. Das ist immer sehr schön. Genau, und so war es ja eben früher im 19. Jahrhundert gang und gäbe. Und ich vermute mal, dass es daher kommt, denn ein Pfeifgeräusch an einer Gaslaterne könnte darauf hindeuten, dass das Gas nicht ordentlich verbrennt, sondern irgendwo entweicht, wo es nicht entweichen soll.
Da bist du total auf dem richtigen Pfad, denn das Pfeifgeräusch trat damals vor allem dann auf, wenn die Flamme ausgegangen ist. Ja. Durch einen Luftzug, und das bedeutete dann, dass natürlich ungeregelt und unverbrannt da Gas ausgestoßen wurde, was natürlich gefährlich ist in geschlossenen Räumen. Und das hat dann ein Pfeifgeräusch ertönt, das Austreten des Gases ohne Verbrennung. Und da wusste dann jeder, oh, Achtung, hier ist offenbar eine Gaslaterne ohne Flamme. Und da musste man dann schauen, wo sie ist und das Problem beheben. Deswegen nicht pfeifen im Theater. Ein zweiter Grund, und den kannte ich tatsächlich nicht. Es war wohl früher so, dass die Bühnenarbeiten häufig von Seemännern und Handwerkern übernommen wurden, die dann zum Beispiel die Bühne in den Schnürboden hochgezogen haben mit Tauen und mit Seilen. Und die haben sich wohl, weil das in ihrem Gewerk gang und gäbe war, sich mit Pfiffen verständigt. Und man sagt, ey, lass mal das Bühnenteil jetzt runter. Und das wohl auch während der Vorstellung. Und damit es da sozusagen nicht zur Verwirrung kommt, darf im Theater nicht gepfiffen werden.
Tja.
Mittlerweile machen sie das nicht mehr.
Nee.
Mittlerweile läuft das alles mit Headset oder
andere Kommunikationssysteme. Es ist wirklich spannend, weil ich muss gestehen, ich wusste das jetzt auch nur, weil ich explizit für diese Folge auch natürlich ein paar Dinge nachgeschlagen habe. Ich habe auch mal gehört, dass es, ich glaube, in der Grube oder im Schacht darf man auch nicht pfeifen. Habe ich das richtig in Erinnerung? Oder im Weinkeller auch nicht, wegen dem Kanarienvogel,
also ich weiß,
den man singen hören muss, weil der sonst abkratzt und dass es halt grundsätzlich Unglück bringt.
Lustig, weil das dachte ich nämlich ursprünglich im Theater auch mal.
Das ist am Vogel.
Was mit diesem Kanarienvogel zusammenhängt. Aber gut, ich meine, das Theater kann natürlich auch manchmal ein dunkler Ort sein und ein Schacht. aber genau, in den Kohlegruben, da gab es halt immer einen Kanarienvogel, der gezwitschert hat. Und wenn der dann irgendwann aufgehört hat zu zwitschern, dann hieß es, okay.
Grubengas
verloren. Und ja, da musste man da ganz schnell raus. Aber das ist ja quasi das exakte Gegenteil. Dann müsste man ja eigentlich, wenn man das aufs Theater überträgt, permanent pfeifen und dürfte niemals aufhören.
Du meinst, weil dann, ja, wenn der Letzte aufhört zu pfeifen auf der Bühne, dann sollte man spätestens dann irgendwie rausgehen.
Da gibt's zu viel Gas auf der Bühne. Übrigens, interessante Info, also wichtige Information, es darf natürlich während der Vorstellung und im künstlerischen Rahmen gepfiffen werden auf der Bühne, wenn die Inszenierung das braucht und hergibt.
Richtig. Absolut richtig.
Genauso wie gegessen werden darf auf der Bühne, so es Teil der Inszenierung ist. Und außerhalb ist das auf der Bühne zumindest verboten.
Ja, da hast du jetzt schon den nächsten Punkt angeschnitten.
Ja. Das ist richtig.
Man darf auf der Bühne keine selbst mitgebrachten Speisen und Getränke verzehren, sofern es nicht inszenierungsrelevant ist.
Hat das einen Grund oder ist das einfach, ich glaube, das ist
einfach so eine rein praktische. Ja, ehrlich gesagt, glaube ich auch. Ich bin nicht dahinter gekommen.
Am Ende des Tages nervt es vielleicht halt einfach nur, wenn Kollegen auf der Bühne snacken, während du dir da emotional die Blöße gibst.
Ja. Vermute ich auch.
Ich finde zum Beispiel persönlich, was auch eigentlich gar nicht geht, ist, dass im Zuschauerraum oder auch während der Probe im Zuschauerraum oder während der Probe auf der Probebühne gegessen wird.
Echt,
das
ja?
Das macht mich mittelmäßig wahnsinnig.
Ah,
auch wenn das KollegInnen ab und zu tun und sagen wir mal, die Art und Weise, wie damit umgegangen wird, stark variiert von den Theatern.
Das ist ja spannend. Das hätte ich nicht gedacht, dass dich das in irgendeiner Form stört.
Also in der Pause so. Natürlich, in der Pause ist Pause, da geht das, aber wenn man irgendwie
ich weiß, glaube ich, was du meinst.
Erste Leseprobe macht und so und dann snackt sich da jemand nebenbei sein Müsli rein, was er da mitgebracht hat. Ey, so ein bisschen respektlos, finde ich.
Ja, das stimmt.
Was hast du uns denn mitgebracht?
Ich habe noch Toi Toi Toi.
Yes. Da ist er, der Teufel, den wir schon so oft angesprochen haben heute.
Richtig, der Teufel oder eben, also du wirst mir gleich helfen können, oder eben das phonetisch gewordene Spuckgeräusch. Man macht ja beides oder nur eine Sache. Also man spuckt der Person gegenüber zur Premiere über die linke Schulter.
Ich vermute ja.
Ja, es ist so, natürlich.
Ich muss da zu meiner Schande gestehen, dass ich das manchmal verwechsle.
Ja, da gibt's einige. Aber ist auch nicht schlimm, finde ich, ganz ehrlich.
Und dann versuche mich an den Kollegen oder an die Kollegin anzupassen.
Ja, sehr gut, sehr gut. Na, instinktiv. Ich glaube, es ist auch so, wie man sich umarmt. Es geht aber darum, Unglück zu vertreiben, diesem Ritual, den Teufel zu überlisten.
Toi steht in diesem Fall einerseits für das Spuckgeräusch phonetisch, tf, tf, tf,
ja.
Aber es steht halt auch für den Teufel.
Ah ja, interessant.
Genau, der Teufel wird beschworen und das ist auch der Grund, warum man sich nicht bedanken darf.
Ja.
Für ein Toi, Toi, Toi.
Ganz wichtig.
Das ist nämlich strengstens verboten, weil dann die positive Kraft dieses Ausspruchs
geht verloren. Hast du auch nachgelesen in diesem einen Artikel, das wusste ich auch noch nicht, dass wenn man sich bedankt, dass man das Theater verlassen muss, sich dreimal im Kreis drehen muss und auf den Boden spucken soll.
Das habe ich auch gelesen. Also das habe ich bisher noch nicht erlebt. Dass das jemand so gemacht hat. Aber das ist dann wahrscheinlich für die ganz krassen Hardcore-Theatristen.
Das für die Leute in der Oper. Denen passiert das nicht. Nein, wir wissen ja auch, es ist überall unterschiedlich mit dem Toi, Toi, Toi und Theaterrituale sind auch weltweit natürlich nicht identisch. Also wir sprechen jetzt gerade von denen, die wir so kennen, von deutschen Bühnen. Das Toi, Toi, Toi ist wahrscheinlich das bekannteste und wichtig an dieser Stelle, nicht bedanken. Ja, für alle, die auch im Alltag das Toi, Toi, Toi verwenden, nicht bedanken. Und ich habe dann mal, als ich angefangen habe am Theater, gefragt, ja, was soll ich denn dann sagen? Und dann hat ein älterer Theaterkollege zu mir gesagt, er sagt immer, wird schon schief gehen. Und seitdem sage ich auch immer, wird schon schief gehen.
Oh,
habe das aber von jemand anderem ehrlicherweise noch nie gehört in dem Zusammenhang. Die meisten sagen eben auch einfach toi, toi, toi und dann nichts mehr.
Was natürlich in diesem Zusammenhang auch eine interessante Sache ist, man sagt es dreimal. Toi, toi, toi. Und die Zahl 3 ist ja eh nicht nur im Theater, aber vor allem auch im Theater eine recht wichtige Zahl. Das ist zum Beispiel auch so eine Sache, wo ich jetzt nicht weiß, ist es Arbeit, Glaube, ist es einfach praktisch gewachsene Tradition, hat es was mit dem Gefühl zu tun, weil die Zahl 3 taucht halt sehr häufig auf in diesem Kontext. Sei es das dreifache Beschwören des Teufels, ja. Man klopft ja auch dreimal auf Holz, um beschworene Dinge nicht zutreffen zu lassen.
Ja.
Oder?
Völlig richtig. Ja, ich glaube, so hätte ich es auch versucht zu formulieren, ja.
Aber interessanterweise, finde ich, hat es mit der 3 auch inhaltliche Komponenten. Also rein praktisch gibt es zum Beispiel, es gibt die erste Hauptprobe, es gibt die zweite Hauptprobe und dann gibt es die Generalprobe. Also die 3 großen Proben vor der Premiere. Es gibt die ungeschriebene Regel, dass bestimmte Sachen auf der Bühne 3-mal mindestens passieren. Also entweder 1-mal, 3-mal oder noch viel häufiger. Aber wenn man zum Beispiel, weiß ich nicht, eine Requisite hat, die 2-mal vorkommt.
Ah, das meinst du, okay. Mhm.
Dann fühlt sich das irgendwie komisch an. Und dann denke ich mir, entweder sie kommt 3-mal oder häufiger vor. Oder nur 1-mal oder gar nicht. Weil wenn so eine Requisite nur 2-mal auftaucht, dann denkt man, dann muss das jetzt irgendwie nochmal passieren. Oder wenn, weiß ich nicht, wenn Lieder gesungen werden oder so. Entweder es gibt halt mal ein Lied auf der Bühne. Yannick, du bist da Experte.
Gott.
Ich kenne niemanden, der so viele Songs auf der Bühne performt hat wie Yannick. Yannick Heidekehlchen Hinsch. Ja, und es ist dann entweder ein Moment, um irgendwie eine Szene zu unterstützen. Oder es wird halt Teil des Konzepts, aber da muss es irgendwie mindestens 3-mal vorkommen. Das ist jetzt vielleicht auch was sehr, sehr Subjektives, aber so eine gewisse Dreiteiligkeit, dass Sachen mindestens 3-mal passieren müssen, damit sie eine Berechtigung auf der Bühne haben, auch nicht immer, auch nicht alles, und jede Regel ist gerade im Theater auch da gebrochen zu werden. Aber ich finde, es hat schon eine bemerkenswerte Präsenz, diese Zahl.
Ich wollte noch ganz kurz zum Toi 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 sagen, weil wir in Deutschland sind und so in Frankreich und so auch mein ehemaliger Chef, der sagt nämlich Scheiße, Scheiße, Scheiße. Und Merde, Merde, Merde ist ja das, was man in Frankreich sagt. Und da wollte ich sagen, weil das hast du vielleicht auch rausgefunden, weiß ich nicht, woher das kommt. Weißt du, woher es kommt?
Erzähl mal.
Verdammt, du weißt es. Ich sehe dich doch schon grinsen. Da man ja früher sich mit der Kutsche durch die Städte bewegte oder zu Pferd eben und die etwas edleren Leute eben mit der Kutsche zum Theater fuhren, je mehr Scheiße vor dem Theater war, desto besser war die Vorstellung verkauft. Insofern beschwor man dort die Scheiße vor dem Haus.
Das ist geil. Das ist hervorragend. Da habe ich noch ein Theater, aber glaube, der
ja
auch so eine sehr schöne Geschichte
ja,
um
ja
sich herum rankt. Das ist natürlich geil, geil mit der Scheiße vor dem Theater. Mega, mega gut.
Ja.
Und zwar geht es um das englische Sprichwort break a leg. Oder die deutsche Entsprechung davon ist Hals- und Beinbruch. Was man sich natürlich wünscht, oft im Theater übrigens auch eine Antwort auf toi, 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 die man geben kann. Aber tatsächlich gibt es im Englischen eine explizite Verbindung zum Theater, warum man sich das wünscht. Und das hat nichts mit Hals- und Beinbruch zu tun, sondern das hat damit zu tun, dass im Theater die Kante, die untere Kante vom Vorhang häufig als leg bezeichnet wird im englischen Sprachgebrauch. Und wenn man eine Vorstellung spielt, die ganz viel Applaus bekommt, dann fährt der Vorhang runter und dann wieder hoch. Dann gibt es wieder Applaus, dann fährt er wieder runter, der Vorhang. Wenn die immer noch klatschen, fährt er wieder hoch, dann wird nochmal verbeugt und so weiter und so fort. Und wenn der Vorhang sozusagen ganz häufig runter und hoch fährt, weil es so viel Applaus und so viel Begeisterung gibt, dann bricht die untere Kante
ja
des Vorhangs.
Ja.
Die natürlich beschwert ist, damit er runterkommt.
Geil.
Und das wünscht man sich.
Das ist ja großartig. Das wusste ich nicht, kannte ich überhaupt nicht. Nee, kannte ich noch nicht die Geschichte. Habe ich auch von dir noch nicht gehört gehabt bisher. Also das ist für mich neu. Finde ich auch die schönere Geschichte. Also ich meine, ich kapiere schon, wo das herkommt mit Hals- und Beinbruch, Mast- und Schotbruch und so weiter. Verstehe dann immer nicht, wieso man auf der einen Seite zum Beispiel sagt Mast- und Schotbruch und auf der anderen Seite und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Wo man so denkt, hä, das eine ist ja ultra wichtig und das andere ist mega beschissen. Also was denn nu? Wünscht man sich jetzt schlechte Dinge, damit sie nicht passieren? Oder wünscht man sich jetzt gute Dinge, damit sie passieren? Oder reicht eine Handbreit Wasser unterm Kiel auch einfach nicht aus, um mit dem Schiff irgendwo hinzufahren? Möglicherweise liegt es auch daran. Eins habe ich auch noch, wo du gerade nach Großbritannien rübergeschiftet bist. Ist ja eine grandiose Überleitung. Ich mache hier noch mal ein bisschen Weihrauch. Nicht, dass Nicht, dass er mich erwischt, so kurz vor der Vorstellung heute.
Ah ja, du spielst, was spielst du heute?
Ich spiele heute Der zerbrochene Krug,
Oha.
Den Richter Adam im zerbrochenen Krug. Und ich sage jetzt etwas, das sollte man im Theater nicht sagen. Und ehrlicherweise, ich bin ja auch so ein bisschen, manchmal habe ich so Aberglaube, wie auch immer. Aberglaube eigentlich nicht so dolle, aber...
Da habe ich gleich noch eine Frage an dich.
Spiritualität ist nicht unwichtig, sage ich mal. Da hat ja jeder so seinen eigenen Zugang. Und manchmal habe ich dann aber so, entwickle ich dann so, wie so den Zwang, es eben richtig machen zu wollen. Und gleichzeitig nervt es mich aber brutal, weil ich immer diese ganzen Umwege nicht gehen will. Und ich sage es jetzt einfach, wir sind nicht im Theater und ich werde danach auf Holz klopfen und ich habe auch Weihrauch benutzt. Macbeth. So, ich habe es gesagt. Also das schottische Stück. Oh Gott, jetzt muss ich nochmal auf Holz klopfen. Ey, das ist ganz, ganz, ganz komisch, wenn man diesen Namen sagt. Und eigentlich ist es auch Quatsch, weil... Aber pass auf, ich erzähle dir jetzt eine Geschichte.
Aber dreimal ums Haus rennen, bitte erst, wenn wir mit der Folge
durch sind. Ja, richtig. Nee, das würde ich dir jetzt ersparen. Deswegen habe ich ja diesen grünen Oman-Weihrauch rausgeholt. Und zwar...
Der kickt ganz
der
anders.
Der kickt wirklich ganz anders. Aber ich brauche das nächste Mal Räucherkohle. Das mit dem Löffel ist irgendwie nicht so geil. Und zwar ist es so, dass an diesem Stück aufgrund verschiedenster Umstände ein Fluch auf diesem Stück liegt. Auf dem Stück Macbeth von William Shakespeare, weswegen es man in Theaterkreisen oft nur das schottische Stück nennt und vor allem, wenn man in einem Theater ist, sollte man diesen Namen nicht benutzen, also den Namen Macbeth, weil er Unglück bringt. Anfang 17. Jahrhundert hat Shakespeare dieses Stück geschrieben, ich kann dir gerade nicht mehr sagen, wann, 1609 oder so, 1608, keine Ahnung. Uraufführung war dann 1611.
1606 ist es entstanden.
Ah ja, okay. Aber 1611 erst uraufgeführt, oder? Richtig?
Yes, genau. Genau,
genau. Und das Knäblein, das die Lady Macbeth gespielt hat, sei wohl plötzlich und unverhofft während dieser Uraufführung gestorben. Und das ist natürlich tragisch, so tragisch wie düster und ich sage mal so unbelegt, wie es auch nur sein kann. Nichtsdestotrotz, wenn solche Geschichten erstmal im Umlauf sind, dann wird natürlich auch ein Augenmerk darauf gelegt, was ist noch so alles passiert. Ich habe mir nicht alles gemerkt, aber an diesem Stück hängt ein Fluch und es sind viele Dinge wohl schiefgelaufen bei vielen Vorstellungen, unter anderem, was mir jetzt noch aus der Recherche im Gedächtnis geblieben ist, in New York muss es gewesen sein, Broadway, kann es sein, ist ein Aufstand entstanden, bei dem die Nationalgarde eingreifen musste und es 30 Tote gab, weil das Stück gleichzeitig an zwei verschiedenen Häusern mit zwei verschiedenen Macbeth-Darstellern lief, die eine unterschiedliche Fanbase hatten, so wird es kolportiert, und die sich dann hinterher die Köpfe eingeschlagen haben. Mit 30 Toten. Es ist wirklich der Wahnsinn.
Alter, das sind Theater-Hooligans.
Ja, das sind die einzig echten Theater-Hooligans.
Da können die Dynamo-Fans einpacken.
Ja, es ist, in Amerika ist immer gleich alles so extrem, ne? Habe ich so das Gefühl. Es ist immer gleich... Nee, das machen wir unter Volksaufstand machen wir es nicht. Also
nee,
das muss schon also mindestens mit.
Ah, das ist doch, das muss man sich mal vorstellen, das ist wirklich, ne? Das ist ein Theaterstück, selbst wenn es auch nur ansatzweise stimmt, ja, dass Theater so eine krass emotionalisierende Wirkung hatte, dass das die sich so in ihren Grundfesten angegriffen gefühlt haben. Dass sie sich gegenseitig die Köpfe eingeschlagen
Absolut.
Haben.
Absolut. Ich fand es aber ein bisschen enttäuschend, dass man, und das passt irgendwie auch wieder zu den USA, das Gefühl hat, das hängt jetzt nur damit zusammen, dass es diese beiden unterschiedlichen Darsteller waren und diese beiden Lager gab und die Amis irgendwie immer einen Hero brauchen, den sie hinterherlaufen können. Da kann ich noch einen Podcast, kleine Podcast-Empfehlung an dieser Stelle. Es fällt mir jetzt gerade ein, weil ich so im Labern bin. Also es passiert einfach gerade so, ich habe es mir nicht aufgeschrieben. This is America, ein neuer Podcast zu hören in der ARD Audiothek beziehungsweise in der neuen ARD Sounds App. Nein, wir haben nichts mit den Öffentlich-Rechtlichen zu tun, aber den kann ich sehr empfehlen. This is America Host ist Keschrau Beros. Den kennt die ein oder der andere vielleicht auch von What the Fuck Happened to Ken Jebsen oder Wer hat Angst vorm Drachenlord, die an dieser Stelle ich auch gut empfehlen kann. Aber da, das fand ich einfach spannend, weil da geht es eben auch um die Heroisierung von Luigi Mangione, der diesen CEO von der größten Krankenversicherung der USA erschossen hat vor einigen Jahren. Und dass der halt krass heroisiert wurde, obwohl er halt eigentlich, ich meine, er hat halt jemanden erschossen. Ich meine, das ist natürlich eine hochpolitische Tat und bei allem, was man da auch vielleicht an Verständnis aufbringen kann, ist es trotzdem vielleicht nicht so gut, mit derartiger Gewalt Dinge zu lösen. Egal. Ich verspule mich etwas. Ich wollte nur sagen,
das passt irgendwie
in die Erzählung rein. Ich wollte ganz kurz abschließen, woher es kommen könnte, unter anderem, dass dieses Stück verflucht ist, wird gesagt.
Ich würde noch, bevor du die Klammer zumachst,
ja?
Ich habe noch eine Geschichte zu dem Stück entdeckt, die lustig ist, weil sie gut passt. Nämlich, es muss wohl eine Aufführung gegeben haben, bei einer Aufführung in Amsterdam. Und das ist so bescheuert.
Da waren alle so zugekifft.
Es ist so bescheuert, dass man es eigentlich gar nicht glauben kann. Und dass es eigentlich klingt, als wäre es eine ganz blöde Handlung aus so einem Vorstadtkrimi.
Was hier übrigens, entschuldige, warte, bevor du weitersprichst, falls man das hört im Hintergrund, weil ich kann es nicht ändern. Richtig.
Deine Wäsche ist fertig.
Ja. Das wird noch ein weiteres Mal passieren eventuell. Nur, dass
es ist
klar.
Okay, das halten wir aus. Und zwar muss bei einer Aufführung in Amsterdam ein Fake-Messer gegen ein echtes Messer ausgetauscht worden sein. Und dann muss sich der Darsteller auf der Bühne echt erstochen haben.
Eieiei. Ich kenne da auch so eine ähnliche Geschichte, aber die würde jetzt den Rahmen sprengen und ich weiß auch gar nicht gerade, ich kenne die Leute nicht gut genug, um die jetzt zu erzählen. Das können wir mal recherchieren für eine andere Folge. Jetzt habe ich was angeteasert. Ich wollte natürlich nur ganz kurz den Bogen noch zu Ende schlagen, weil mir gerade eingefallen ist, ich war auch noch gar nicht am Schluss, sondern wir haben ja in Dresden auch Macbeth gemacht mit Christian Friedel.
Oh ja.
In der Titelrolle und meine Theorie, und jetzt pass auf, meine Theorie dazu, warum wir alle diesen dreijährigen Einschnitt in unseren Lebensläufen verzeichnen, hat etwas damit zu tun,
Corona,
dass wir zu oft Macbeth gesagt haben auf den Proben. Denn bei uns ist niemand, toi toi toi, es ist nichts weiter Schlimmes passiert. Gut, ich habe mir den Mittelfußknochen gebrochen, aber das war eigentlich bei einer Wojciech-Vorstellung und hatte dann eben Fuß... ich konnte halt nicht mehr mittanzen. Das hatte sich dann bei der späteren Wiederaufnahme sowieso erledigt. Da haben wir SchauspielerInnen nicht mehr wirklich mitgetanzt. Aber plötzlich kam diese Krankheit aus China und es piept schon wieder. Aber es ist jetzt das letzte Mal.
Das ist der Teufel im Hintergrund.
Ja, ja, der Teufel, der dreimal piept. Also es piept wirklich, die Waschmaschine piept dreimal. Ja, dreimal.
Und dann ist vorbei.
Dreimal. Also die piept dreimal. Also piep. Piep, piep, dann ist wieder eine Minute Ruhe, dann macht sie es nochmal, dann ist wieder eine Minute Ruhe und dann macht sie es nochmal.
Ich glaube, die Lampe flackert schon wieder bei dir im Hintergrund.
Ja, ja, es ist so. Der Geist ist da, deswegen Weihrauch. Was ich sagen wollte, wir haben oft Macbeth gesagt und plötzlich kommt diese Krankheit um die Ecke. Plötzlich ist Lockdown, plötzlich muss die Premiere 3 Tage vor Premiere abgesagt werden. Und das Stück lag dann, 3 Jahre. Bis es zu einer Premiere kam.
Ja, und jetzt sag mal einer, Theater ist nicht systemrelevant.
Ja, richtig. Oder hätte was mit Zahlen zu tun.
Hätte zu wenig Auswirkungen, zu wenig mit unserem Leben zu tun, zu wenig Auswirkungen auf Wirtschaft,
richtig,
und Gesellschaft.
Na, der Mythos jedenfalls, warum dieses Stück wohl verflucht sei, ist, dass Shakespeare seinen Hexen in dem Stück echte Fluchformeln in den Mund gelegt hat. Und daraufhin eben wirklich Flüche heraufbeschworen worden sind, die bis heute wirken.
Halleluja.
Ja, geil. Das ist das dunkle Stück.
Das ist ja eine richtig gute Geschichte. Ey.
Dark. Ich puste mal die Kerze aus. Ach Gott.
Ah, okay.
Ist auch ein bisschen befreiend jetzt. Wir haben jetzt ein paar Sachen ausgesprochen. Ich habe ein paar Mal auf Holz geklopft dazwischen. Toi, 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 habe ich auch schon gesagt. Ich habe jetzt kein Salz, um es mir über die Schulter zu werfen. Und ich würde auch ungerne dreimal ums Gebäude rennen. Es nieselt nämlich in Hamburg. Wie schütteln wir jetzt diesen ganzen Schmuh wieder ab? Beziehungsweise was bedeutet das eigentlich für unser Leben am Theater, diese ganzen Mythen und Riten, Valentin?
Wir hatten ja zu unserer letzten Folge eine Premiere oder eine Wiederaufnahme-Premiere und da hatten wir auch darüber geredet, was für Tagesabläufe man vor so einer Premiere hat, um runterzukommen,
ja,
um klarzukommen. Und finde, das ist zum Beispiel ein Aspekt von solchen Theatertraditionen und Aberglauben, dass sie einem einen Rahmen schaffen, innerhalb dessen man sich verhalten kann, mhm, und die eigentlich unendlich große Welt des Theaters auf der Bühne, bei der man alles zeigen kann und wo es um alles gehen kann, sich ein bisschen klein zu machen und dass man Dinge hat, an die man sich festhalten kann. Und natürlich sind die Dinge ja auch identitäts- und sinnstiftend. Das ist der zweite, wie ich finde, wichtige Punkt. Man weiß, es gibt diese Riten und diese Aberglauben und es gibt einfach eine unendlich lange Geschichte dieser Geschichten. Und man weiß, man steht hier auf Schultern von Riesen, die schon vor Tausenden von Jahren ihre ersten Wege auf die Bühnen und Amphitheater dieser Welt gesetzt haben.
Ja.
Und ich finde, das schwingt da bei all dem mit und macht einen oft auch fordernden, schlecht bezahlten und anstrengenden Beruf sehr wichtig und einen selbst als Schauspieler glücklich, diesen Beruf auszuüben.
Rede, wie man heutzutage sagt, Valentin, rede.
Möchtest du was hinzufügen, Yannick?
Ja, das Theater als Schicksalsgemeinschaft zu beleuchten, ist ein Thema, das mich schon eine Weile beschäftigt. Und da sind natürlich Rituale und gemeinsame Erzählungen wichtig. Und so ist es, glaube ich, in jeder Arbeitsgemeinschaft wichtig. Je enger man miteinander zusammenarbeiten und funktionieren muss, desto eher braucht man eben auch verbindende Geschichten, an die man gemeinsam glauben kann, die einem gemeinsam auch eine moralische Struktur verleihen, an die sich alle halten. Genau, und je stärker man voneinander eben auch abhängig ist, auch, sag ich mal, die Gesundheit, die Unversehrtheit, die mentale sowohl als auch die körperliche Unversehrtheit voneinander abhängt, desto eher gibt es natürlich diese Mythen, diese Erzählungen, diese Rituale, an die man dann gemeinsam festhält. Ja, wir kennen das von Schiffen aus dem Bergbau. Es gibt das natürlich eben aber auch am Theater, im Zirkus. Überall da, wo Leute sehr eng miteinander zusammenarbeiten und funktionieren müssen. Und ich glaube, in einer Gesellschaft, die immer weiter, sag ich mal, auf Selbstverwirklichung, Individualismus und Selbstoptimierung setzt, kann es nicht schaden, sich auf gemeinsame Erzählungen zurückzubesinnen, die irgendwie unsere moralische Integrität untereinander stärken.
Ja, und die Menschen auf eine Art natürlich auch gleich macht.
Ja. Richtig.
Ja, weil so ein Theater-Aberglaube, der unterscheidet nicht in Geschlecht und Herkunft,
ja,
und Religion,
ja,
sondern alle Menschen, die da zusammen auf der Bühne stehen, genau wie alle Menschen, die zusammen die Crew,
ja,
fahren, sind gleich und müssen sich aufeinander verlassen.
Ja.
Und da sind solche Erzählungen natürlich sehr hilfreich, um alle zusammen unter einer Idee zu vereinen.
Ja. Genau. Um da jetzt wissenschaftlich weiter einzutauchen, reicht unsere Zeit nicht, aber es gibt ja auf jeden Fall viel zu erzählen, auch was das eben für das Funktionieren einer Gesellschaft im Großen auch für eine Rolle spielt.
Yannick, jetzt am Ende dieser sehr interessanten Folge möchte ich noch einen kleinen Werbeblock einfügen, zweigestaltig.
Ja.
Das eine ist natürlich am Theaterkahn Dresden. Am 28.05. wird in Dresden das letzte Mal diese Spielzeit Tatortreiniger 3 gespielt. Es gibt ja Tatortreiniger 1, Tatortreiniger 2. Da spielen wir immer 3 Folgen an einem Abend. Und die 1 ist erstaunlicherweise immer ausverkauft und 2 und 3 nur manchmal, weil wahrscheinlich die Leute denken, sie müssen 1 gesehen haben, damit sie 2 und 3 verstehen. Dem ist aber nicht so. Die Folgen funktionieren völlig unabhängig voneinander und da würde ich gerne noch einmal einladen, weil es eben wirklich die letzte Vorstellung vor dem Sommer ist vom Tatortreiniger 3. Wie ich finde, sehr, sehr toller Abend, in dem ich auch mitwirke, zusammen mit dem großartigen Benjamin Poquet, der den Tatortreiniger spielt, Thomas Förster, Iris Pickard, Dörte Dreger und Thomas Stecher, der es auch inszeniert hat, der auch diesen Podcast schneidet für uns. Liebe Grüße!
Ja, an dieser Stelle mal ein ganz herzliches Dankeschön an den lieben Thomas.
Das zum Tatortreiniger 3. Wahrscheinlich auch tatsächlich für eine Weile jetzt die letzte Folge mit mir. weil ich mich jetzt für ein Jahr an ein Stadttheater im Süden Deutschlands verabschieden werde. Und da bin ich leider ein bisschen zu weit weg. Aber wir werden mindestens einmal im Monat immer dem Theaterkahn hier in diesem Podcast gedenken, weil der wird ja weiter blühen und weiter leben, auch wenn ich mal für ein Jahr woanders bin. Ein zweiter kleiner Werbeblock, den ich noch aussprechen möchte, ist zu einer Inszenierung und einem Text von Tjana Tiesenhusen, den meine Wenigkeit spielen darf. Es ist ein feministischer Abend für Männer und orientiert sich grob an Virginia Woolf's Orlando. Aber es ist ein komplett eigenständiger Text und es geht um toxische Männlichkeit und die Perspektive auf das männliche und das weibliche Leben, wenn man nachts einfach einschläft und auf einmal im anderen Geschlecht aufwacht. Und wie anders du dann durch die Welt gehst. Wir hatten am 1. Mai-Wochenende Premiere im Theater unterm Dach in Berlin und werden jetzt am 6. und 7. Juni Vorstellung 3 und 4 spielen und dann in der kommenden Spielzeit auch weiter. Also falls euch das interessiert, kommt sehr gerne vorbei. Wir sind eine kleine Off-Theater-Produktion, deswegen nehme ich mir mal den Raum und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr rumkommt. Wenn ihr am 7.6. kommt, werdet ihr auch wahrscheinlich auch Yannick da treffen. Also für alle Yannick Hinch-Fans hier.
Ich wusste, dass du das sagen wirst.
Ja. Macht's gut, ihr Lieben. Danke fürs Zuhören.
Macht's gut. Das war eine lange Folge. Vielen Dank fürs Zuhören.
Bis ganz bald.
Macht's gut. Ciao.
Ciao.
Ich habe echt vieles schon gesehen. Mit dir durch Dresdens Straßen ziehen. Ist einfach wunderschön. Wir haben die Currywurst geteilt. Wir haben die Stadt von Gram befreit. Und wir sind immer unbequem. Komm mit mir auf diese Reise, manchmal laut und manchmal leise, aber immer Valentin, immer Yannick Hinch. Wir gehen gemeinsam durch die Gassen, werden euch niemals verlassen, wir können uns lieben, wir können uns hassen. Es ist echt, der Traum ist wahr, Klein Schmidt und Hinch sind endlich da, für euch aufs Ohr, ich hab Thea, so laut er kann. Podcast, in die Song, in die Ohren, die er uns kommt. Jetzt mal ruhig, es fängt Theater an. Es fängt Theater an. Es fängt Theater an.